Das Johannesevangelium hat zwei große Teile. Das Thema der ersten 12 Kapitel: Offenbarung vor der Welt. Und am Ende eine Bilanz des Unglaubens. Im 13. Kapitel wird ganz neu angesetzt. Jesus ist sich bewusst, er wird zum Vater heimkehren. Und er will in diesem Bewusstsein den Seinen sein innerstes Lebensgeheimnis offenbaren. Er tut das zunächst durch eine Zeichenhandlung bei einem Mahl, und das Mahl war für ihn das Zeichen für Gemeinschaft und Nähe Gottes. Bei einem Mahl wäscht er den Seinen die Füße und formuliert dann das neue Gebot, das Hauptgebot: liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist das Vermächtnis an die Seinen. Und im Tod übergibt er diesen Geist des Miteinander an Maria, die für die Herkunftsfamilie steht, und den Lieblingsjünger, der für die neue Familie steht. In seiner Gemeinde soll dieser Geist gegenseitiger Liebe, die er vorgelebt hat, lebendig bleiben. Aber nicht in einer in sich geschlossenen Gemeinschaft, sondern damit durch die Liebe innerhalb der Gemeinde die Welt Gott erkennen möge. Das ist das Vermächtnis an die Seinen. Und sein Innerstes äußert er jetzt erst im zweiten Hauptteil. Und vorher der Unglaube. Schauen wir den kurz an. Es beginnt damit, dass schon im dritten Kapitel ein nächtliches Gespräch mit dem ihm sehr wohlgesonnenen Ratsherrn Nikodemus stattfindet. Und er ist ein Lehrer Israels, aber sein religiöses Wissen, seine religiöse Prägung lässt ihn auch nicht erkennen, dass man innerlich durch den Glauben an ihn existenziell neu werden kann. Das ist eine Grenze. Dann im sechsten Kapitel die Erwartung der Massen. Was wollen die? Die wollen satt werden und wollen einen politischen Messias, werde unser König. Und diese äußerliche Sendung weist Jesus zurück. Er hat etwas Tieferes zu geben. Und selbst sein engerer Kreis wird an ihm irre. Viele trennen sich von ihm. Und dann spitzt sich die Auseinandersetzung in den folgenden Kapiteln mehr und mehr zu. Es geht um die Frage: Wer ist er eigentlich? Mit welchem Anspruch tritt er auf? Und schließlich im 11. Kapitel, gleich nach unserer heutigen Stelle, der Todesbeschluss. Der Hohepriester sehr klar in der politischen Analyse: Wir müssen diesen Unruhestifter wegkriegen. Es ist besser, einer stirbt, als das ganze Volk. Die Macht verteidigt sich. Haben wir ja heute wieder. Might is right, heißt die Devise. Der Kräftigere, der Stärkere, der militärisch Effektivere setzt sich durch. In all diesen Geschichten leben in der Oberflächlichkeit die Freiheit abgeben an einen König und existenziell sich nicht herausrufen lassen, das ist Unglaube. Aber dieser lange erste Teil, diese 12 Kapitel, handeln auch von Menschen, die beginnen zu glauben. Das sind als erstes die beiden Jünger, der Lieblingsjünger und Andreas, die ihm folgen, die fasziniert sind von diesem Menschen. Dann ebenfalls schon im vierten Kapitel die Samariterin, die ihr Leben ganz neu entdeckt. Er hat mir alles gesagt über mich. Ist er vielleicht der Messias? Ein heidnischer Hauptmann, der ihn dringend für seinen Sohn bittet. Und er ist zunächst abweisend: Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, glaubt ihr nicht. Aber er ist von diesem Mann so beeindruckt, dass der Sohn geheilt wird. Und manche bezeichnen auch diesen ersten Teil als Buch der Zeichen. Ein kräftiges Zeichen, wir haben es letzten Sonntag gehört, ein Blindgeborener sieht neu. Er entdeckt sich und die Welt neu. Und das allergrößte Zeichen, die Auferweckung des Lazarus. Wenn wir diese Linie sehen, dann kulminiert im heutigen Evangelium dieses erste Buch, diese ersten 12 Kapitel in dieser Totenauferweckung, die natürlich ein Vorspiel der Auferweckung Jesu sind. Und da merkt man schon innerlich die Klammer mit dem zweiten Teil. Martha, Maria, Lazarus sind mit Jesus befreundet. Das ist der neue Geist. Durch einen Menschen die Gottesfreundschaft zu finden. Er selbst nennt sich im 14. Kapitel den Freund der Seinen. Schon Aristoteles hat es so klar formuliert: Freundschaft, ein Verhältnis von gleich zu gleich. Das sollte der Geist der neuen Gemeinde sein. Dann Martha spricht hier als gläubige Jüdin von der pharisäischen Richtung. Ja, er wird auferstehen am Ende der Zeit. Und jetzt das Neue, was die Jesusbewegung bringt: Ich bin jetzt die Auferstehung und das Leben. Im Grunde ist diese dramatisch gestaltete Lazarus-Geschichte, wo man den Atem anhält, wenn man sie zum ersten Mal hört, die Veranschaulichung des Satzes: Wir sind vom Tod zum Leben hinübergegangen, weil wir einander lieben. So steht es in den johannäischen Briefen. Das neue Leben, eine neue Schöpfung sind wir geworden, sagt Paulus. Das ist das, was die Urgemeinde prägte, was ihr diesen Schwung gab. Dass eine mini-jüdische Gruppe eine universale Sendung spürte, das ist im Grunde atemberaubend. Und dann als nächste Szene, es wurde hier schon eingespielt in unserem Text, die Salbung der Füße Jesu und das Abtrocknen mit den Haaren, was Maria tut. Ein Zeichen schier überschwänglicher Liebe und Zuneigung. Das ist sozusagen mit der Totenauferweckung die Spitzenerzählung. Und auch da rührt sich das Böse. Judas, der immer mehr eingeschwärzt wird. Das Geld hätte man für was anderes gebrauchen können. Macht und Geld stecken dahinter, hinter dem Unglauben. Bis heute, so läuft die Weltgeschichte. Und die Aussage in diesen Texten, die gar nicht ausgesprochen wird: In Jesus gibt es etwas Tieferes, etwas Umfassenderes, was man mit dem Begriff Leben oder wirklich Leben und nicht der Macht und dem Geld und der Unfreiheit nachzulaufen, was man damit erreichen könnte. Das ist Leben zum Tod. Und genau das will Paulus seinen Leuten immer wieder rüberbringen. Im Römerbrief tut er das in einer theologischen Abhandlung. Im Evangelium ist die absolute Liebe Gottes, Rechtfertigung wird es etwas technisch genannt, geoffenbart. Und euch gebe ich mit, was ich selber erfahren habe. Jesus als Inbegriff der Liebe des unsichtbaren Gottes. Und ab dem 5. Kapitel, wir sind im 8. gewesen mit der Lesung, sagt er, dieser neue Geist, der lebt zwar in euch, aber ihr seid nach wie vor Menschen, die in ihrem Leib auch die Todesverfallenheit tragen und die Neigung zu Ehrsucht, zu Geltungssucht, zu Macht, zur Sünde. Und da sagt Paulus, gebt dem Fleisch, das ist der ganze selbstbezogene Mensch, gebt dem nicht nach, sondern lebt und erhaltet und arbeitet an dieser neuen Freiheit, zu leben, wirklich zu leben. Eigentlich geht es bei ihm immer darum, ähnlich der Prophet Ezechiel, eigentlich ein Wahnsinn. Er, einer der führenden Priester, der schon 10 Jahre vor der Zerstörung Jerusalems entführt wurde, sieht nach der Zerstörung in einer Vision einen neuen Tempel. Er spürt, wir werden wieder zurückkehren, wieder alle Hoffnung. Und da entwirft er dieses Bild von dem Feld mit Totengebeinen, mit Knochen. Und diese Knochen werden wieder belebt, mit Fleisch und Sehnen umgeben. Ein Bild, wie wir es gehört haben in der ersten Lesung, für das Wiedererstehen Israels nach der Katastrophe. Und die Fachleute stellen fest, einmal ist von Totengebein die Rede und in einer anderen Schicht des Textes von Erschlagenen. Da passierte etwas, was in der ganzen jüdischen Bibel passiert. Man erzählt Geschichten weiter. 400 Jahre später, im 2. vorchristlichen Jahrhundert, der Aufstand der Makkabäer gegen die syrischen Diadochen, die den Tempel in Jerusalem zu einem Zeus-Tempel umwandelten. Und die Leute fragten sich, die Märtyrer, die dafür gestorben sind, können die denn verloren sein? Nein, sagt dann die Neubearbeitung des Textes, sie werden endgültig auferstehen. Also diese ursprünglich auf die Wiederkehr Israels, auf den eigenen Ackerbogen gemünzte Erzählung wird dann zu einer Erzählung der endgültigen Auferstehung, an die Martha glaubt. Das ist die Linie, an die Johannes anknüpft. Er hat sich als guter Jude verstanden, natürlich. Und sein Konzept von Leben, von neuem Leben, kommt natürlich erst endgültig zum Ausdruck durch die Auferstehung. Und die Auferstehungserfahrung hat 2 große Abers. Es gibt den Tod, es gibt die Trennung von lieben Menschen, es gibt die schier nicht fassbare Trauer. Und da die erste Zeugin, eine liebende Frau, Maria von Magdala, der wird inmitten ihrer Tränen, wenn sie sich noch einmal umwendet, ihr Name gesagt. Du bist in aller Traurigkeit beim Namen gerufen, Maria. Das ist der Durchbruch. Und ein zweites Grundproblem, wie kann ein Messias leiden? Wie kann angesichts des schrecklichen Leids in der ganzen Weltgeschichte, dass die Falschen meistens triumphieren, wie kann man da an Gott glauben? Und das ist das Problem des Thomas, der durchaus ein Draufgänger ist. Wir gehen mit ihm, um mit ihm zu sterben. Aber dann doch, da bricht sein Glaube. Ich kann nicht an ihn glauben, wenn ich nicht seine Wunden sehe. Diese beiden Symbolgestalten, Maria Magdala und Thomas, mit dem ursprünglich das Evangelium endet, sind in den Johannesgeschichten die Symbolfiguren, die in die nächsten Generationen hineinreichen und uns heute Glaubensvorbild sind. Vielleicht merken Sie, auch das Christentum lebt von Geschichten, wie die jüdische Theologie. Wir leben nicht von klaren Antworten. Hannah Arendt hat einmal gesagt, der große Vorteil von Geschichten ist, dass sie Sinn vermitteln, ohne ihn zu benennen. Man kann eigentlich den Sinn dieser Geschichten nur erkennen, wenn man das Bewusstsein hat, auch ich komme drin vor. Wenn man einsteigt in diese Geschichten. Und es sind alles Geschichten von wirklichem Leben, von Hoffnung, von Liebe, von Freundschaft. Nehmen wir diese wunderbaren Geschichten immer mehr in unser Herz auf. Denn wer ihm folgt, der hat das Licht des Lebens. Er verheißt nichts weniger als Freude in Fülle. Amen.